Wenn wir harmonisieren wollen und gut mit den anderen Förderungen klicken, dann können wir jetzt nicht jedes Förderschema komplett neu erfinden und komplett neu für uns denken, sondern müssen wir schon schauen, dass wir irgendwie gut im Konzert der Gesamtförderlandschaft arbeiten und uns im besten Fall dafür einsetzen, dass die gesamte Förderlandschaft sich gut weiterentwickelt.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr bei dieser aktuellen Folge aus unserer Reihe How to Filmförderung wieder dabei seid. In dieser Reihe betrachten wir verschiedene Filmförderanstalten einmal genauer und schauen uns an, wie die Arbeitsweisen der Filmförderungen sind, wie die Unterschiede zwischen den Filmförderungen auch sind und wie eigentlich allgemein die Filmförderung in Deutschland so aussieht. Falls ihr merkt, dass eine Filmförderung fehlt, sagt gerne Bescheid, nutzt gerne unsere Kanäle wie Instagram oder die E-Mail-Adressen, um uns da zu informieren. Weil dann werden wir natürlich sehr gerne das Gespräch aufsuchen und auch natürlich ein Gespräch dann mit den Kolleginnen von der Filmförderung hier für euch paratstellen. Warum wir diese Reihe machen, ist halt, um einen Einblick einfach zu geben in die Arbeit von den Filmförderungen, weil wir merken einfach, dass immer wieder da die Frage kommt, wie funktionieren Filmförderungen eigentlich im Allgemeinen? Wer sind die Menschen dahinter? Und das soll diese Reihe so ein bisschen bedienen, da diesen Einblick zu geben. In dieser Folge sprechen wir mit der Moin Filmförderung. Das ist die Filmförderung aus Hamburg, Schleswig-Holstein. Und unser Gast heute ist der Geschäftsführer Helge Albers. Helge, du kannst ja kurz Hallo sagen, dass man weiß, dass du auch wirklich da bist.
Hallo Eugene, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich dabei sein kann.
Vielen Dank für die Zeit. Bevor wir einsteigen, nochmal die Bitte an die Zuhörenden. Der Indie Film Talk ist ein unabhängiges Format, welches nur durch eben eure Unterstützung oder die Unterstützung der Community weitere spannende und informative Themen rund um den Film für euch liefern kann. Und das heißt, wir sind natürlich daher genau auf euch oder auf dich angewiesen. Das heißt, wenn du weitere spannende Themen über das Thema Filmarbeit finden möchtest, dann nutzt doch unsere Kanäle, die wir für euch bereitstellen und komm in unserem Supporters Club. Das einmal entweder Steady oder PayPal. Da könnt ihr ein Dankeschön da lassen, um uns bei diesem unserem Vorhaben und unseren Gesprächen zu unterstützen. Mehr Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder eben auf der Webseite indiefilmtalk.de/unterstützen. Also nicht mit Ü, sondern mit U. Da gibt's nochmal alles, was ihr dazu erfahren wollt. Und wenn ihr euch entscheidet zu unterstützen, gibt's auf jeden Fall schon mal von mir ein großes oder ein dickes, fettes Dankeschön. Kommen wir also zum Gespräch. Und Helge, du warst ja einmal schon mal bei uns zu Gast. Deswegen würde ich du müsstest dich gar nicht mehr nochmal vorstellen, also jetzt so, wie du überhaupt zum Film kommst, weil das sind unsere Standardfragen, die wir immer stellen, sondern ich würde sagen, ich habe mal eine andere Frage für dich vorbereitet für den Einstieg. Was heißt Filmförderung eigentlich für dich? Das ist vielleicht eine sehr große Frage, aber du hast genug Zeit, darüber nachzudenken. Oder was wäre die perfekte Filmförderung für dich? Wie sieht sie aus?
Naja, man kann es ja miteinander verbinden. Also man kann nochmal kurz darüber sprechen, wo ich herkomme. Und denn Filmförderung hat für mich in verschiedenen Phasen meines beruflichen Daseins etwas anderes geheißen. Ich war knapp 20 Jahre lang Produzent mit zwei verschiedenen Firmen, Flying Moon, Achtung Panda, und habe meine Filme natürlich auch mit Filmförderung finanziert und habe aus dieser Perspektive heraus Filmförderung als Antragstellender kennengelernt, war parallel dazu erst für die AG DOC, dann für den Produzentinnenverband bei der FFA im Gremium tätig, erst in der Drehbuchförderung, dann im Vergabeausschuss für die Produktionsförderung, war beim World Cinema Fund beratend tätig und habe also Förderung auch während ich produziert habe schon aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen können, war ja dann Geschäftsführer beim Produzentinnenverband, damals hieß es noch Produzentenverband, jetzt Produzentinnenverband, und hatte dort natürlich einen wesentlich strukturelleren Blick auf Filmförderung und auch nochmal einen verbandsgetriebeneren Blick auf die strukturellen Herausforderungen, die die Branche und die Filmförderung miteinander symbiotisch verbinden, muss man sagen. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren in Hamburg tätig und leite dort die Filmförderung. So, und aus allen diesen Perspektiven heraus weiß ich zunächst, dass es sehr unterschiedliche Anforderungen und Wünsche an Filmförderung gibt. Der Blickwinkel, den ich jetzt in meiner Haltung bei der neuen Filmförderung nochmal, der sich sehr stark in den Vordergrund schiebt, ist natürlich der Blick der Mittelgeber. Das heißt, die Frage, wie sieht die Politik unsere Gesellschafter, die Stadt Hamburg, das Land Schleswig-Holstein, wie sehen die Einzahler, der NDR, das ZDF, wie sehen die die Tätigkeit der Filmförderung, was wünschen die sich davon? Das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, der neu dazugekommen ist. Den Blick der Branche kenne ich und trage ihn sozusagen in mir und er wird natürlich auch verstärkt durch die Kenntnis des Teams, also unser gesamtes Team ist sehr nah an der Branche, kennt die Branche sehr gut, hat teilweise auch in der Branche gearbeitet und auch die Gremien sind ja alle aus der Branche heraus besetzt. Insofern sind all die verschiedenen Wünsche und Anforderungen an Filmförderung erstmal ganz klar verankert. So, das vielleicht mal so als Einstieg.
Wie kam denn der Wechsel für dich zustande, dass du von der filmschaffenden Seite zu der filmfördernden Seite gewechselt bist?
Ja, das ist immer ein Prozess, wenn man sich verändert. Dann, also Veränderung ist ja nie was, was man sofort umarmt und sagt, dass das von einem Moment auf den anderen ist alles super, wenn es sich verändert. Bei mir hat es begonnen letzten Endes mit der Teilzeitstelle beim Produzentenverband in der Geschäftsführung. Ich habe parallel weiter produziert und merkte dann aber, dass mich die Tätigkeit beim Produzentenverband extrem interessiert hat, dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit den KollegInnen im Verband dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für unabhängiges Produzieren sich ändern, dass wir wahrgenommen werden, dass die Rahmenbedingungen dem entsprechen, wie wir tätig sind. So. Und wenn man das macht, dann kommt man unweigerlich mit Filmpolitik in Kontakt. Und die Frage, ist Förderung eigentlich anders machbar? Wo sind die Grenzen der Veränderungen bei Förderung und so weiter? Die habe ich ja bis dahin nur von außen beurteilen können. Und mit der Eröffnung hier in Hamburg, die Geschäftsführung wurde frei und ich wurde angesprochen darauf, ob ich mich dort bewerben möchte, habe ich natürlich einerseits sofort gesagt, nee, mache ich auf keinen Fall, weil ich bin ja nach wie vor war ich Produzent. Und wenn man Produzent ist, dann tut man das auch im Wissen oder zumindest im Glauben darum, dass man auch als Produzent stirbt. Im Grunde war das schon ein Stück weit ein Prozess, aber dann auch gleichzeitig die Neugier und die Lust darauf zu schauen, was geht denn da eigentlich? Also was im Bereich Förderung möglich und wie kann ich das Wissen, was ich mir in den letzten 20 Jahren dann erworben hatte, einbringen in meine Tätigkeit bei einer Filmförderung?
Ja, spannend, spannend. Ich fand den Satz sehr schön, dass man als Produzent stirbt. Macht das mit dem Wissen, dass man als Produzent stirbt.
Ja, das ist gut, dass auch allen so, die beim Film tätig sind, dass sie irgendwie ihre Jobs machen, weil sie sie lieben und weil von Begeisterung getrieben sind und auch der Gedanke, dass man diesen Job irgendwann nicht mehr macht, der ist sehr fern.
Ja, verstehe ich voll und ganz. Wenn wir jetzt den Blick rüberschweifen lassen drüber in die Richtung Filmförderung, wo du ja jetzt auch tätig bist, vielleicht, ich mache gerne bei dieser Reihe nochmal so einen kleinen Sprung zurück und frage mich, wie ist denn die Filmförderung in Hamburg entstanden? Weil es ist auch ganz spannend, dass ja die verschiedenen Filmförderungen ja auch zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte entstanden sind. Wie sieht es denn bei der Moin Filmförderung aus? Seit wann gibt es die Moin Filmförderung? Und inwieweit, aber das können wir als zweite Frage danach machen, hat sie sich denn jetzt vielleicht auch schon stark gewandelt?
Ja, also eine interessante Frage, weil ich auch da, muss ich sagen, als ich Produzent war, mir darüber nie so Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt. Und da gab es halt so die Filmförderung. Und einer der Sätze, die mich am meisten anfassen oft, wenn ich Artikel lese, wenn ich in Branchendiskursen bin, ist, wenn über die Filmförderung gesprochen wird, als so ein amorphes, großes Gebilde. Weil die Erkenntnis meiner Arbeit jetzt, in den letzten 5 Jahren, ist die, dass es die Filmförderung so als monolithischen Block gar nicht gibt, sondern die Häuser dann doch sehr verschieden aufgestellt sind und sehr verschiedene Geschichten eben auch haben. Nicht? Die Hamburger Filmförderung ist die älteste Filmförderung in Deutschland, ist über 40 Jahre alt, Anfang der 80er Jahre gegründet worden, damals aus dem Filmbüro Hamburg entstanden und letzten Endes eine Grassroots-Bewegung gewesen, die zustande gekommen ist, weil Filmschaffende, Regisseure, Regisseurinnen hier in Hamburg am Standort gesagt haben, wir müssen unsere Arbeitsbedingungen verbessern, wir müssen uns professionalisieren, wir brauchen Geld. So, Stadt Hamburg hat damals gesagt, okay, das verstehen wir zu einem gewissen Maße und wollen das institutionalisieren und deswegen wurde die Filmförderung gegründet. Erst das Filmbüro und dann gab es verschiedene Iterationen. Anfang der 90er Jahre wurde das dann eine GmbH und auch da war Hamburg, glaube ich, relativ modellprägend im Blick auf die Frage, wie bildet sich Regionalität ab in Filmförderung, das Prinzip der Regionaleffekte, Prinzip von bedingt rückzahlbaren Darlehen, hat sich hier dann unter der Leitung von Dieter Koslik etabliert bei der Filmförderung in Hamburg. So, und dann ist die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein auch eine Geschichte von Iterationen und von Fusionen, muss man sagen. Wir sind ja nicht nur Hamburg, sondern eben auch Schleswig-Holstein. Auch in Schleswig-Holstein gab es verschiedene Entwicklungen, die MSH, Medienanstalt Schleswig-Holstein, Filmbüros in Lübeck, die Filmwerkstatt in Kiel etc. Also auch da gab es verschiedene Zusammenschlüsse, bevor dann die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein 2007 fusioniert wurde und in dieser Konstellation als GmbH so heute auch immer noch existiert. Das ist erstmal die rein formelle Aufstellung. So, und dann gibt es natürlich immer auch Entwicklungen in allen möglichen Bereichen. Nicht? Also alles, was Organisationsentwicklung angeht, ist ja ein Moving Target. Sicherlich gab es da bei meiner Vorgängerin Maria Köpp dann einen größeren Entwicklungsschub, nachdem ja Eva Hubert bei der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein eine sehr lange Zeit da war und den Dampfer sozusagen sehr sicher und gut geführt hat. Und dann ist es aber gleichzeitig so, dass so nach so einer langen Leitungszeit dann eben sich eine Organisation eben auch ändert mit einer neuen Leitung. Und dazu hat Maria Köpf wesentlich beigetragen und das habe ich dann nach ihrer Zeit übernehmen dürfen und meinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns weiterentwickeln und uns damit auseinandersetzen, in welcher Zeit bewegen wir uns eigentlich gerade, was sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen als Filmförderung, damit wir relevant bleiben, damit wir unterstützen können auf eine Art, die für die Branche ja taugen muss, die funktionieren muss, nicht? Und die wir gleichzeitig gut vertreten können müssen als Haus, auch das ist wichtig, und die wir der Branche gegenüber gut vertreten können müssen, aber auch der Politik gegenüber gut vertreten können müssen, die ja letztendlich wieder für die Steuerzahlenden da stehen, denn wir verwenden Steuermittel, das darf man nie vergessen, und das bringt auch ein Stück weit Verantwortung mit sich.
Da fällt mir direkt eine Kritik ein auf, die ich immer wieder höre, und die jetzt nicht an euch direkt, sondern allgemein. Der Feudalismus ist ja da manchmal vielleicht auch, also ist ein Segen und ein Hindernis, ja, manchmal zugleich, in dem Sinne von, wir werden später nochmal auf eure Programme und eure Herangehensweisen halt rangehen oder darüber sprechen, wenn es jetzt zum Thema Nachwuchsförderung geht, wenn es um das Thema Diversität in der Branche geht. Aber ist das auch nicht hinderlich in dem Sinne von, das passiert jetzt in Hamburg, vielleicht passiert in Hessen nochmal, andere Aspekte, die sie anfassen, aber das funktioniert ja nicht regional. Das heißt, wenn ich jetzt eine Finanzierung brauche für eben meinen Film und ich weiß, okay, toll, dass ihr das anbietet, aber ich bin, also mein Film spielt nicht in der Region, ich komme nicht aus der Region, dann habe ich da schon irgendwie Pech irgendwie. So fühlt sich manchmal an. Gehst du damit oder, weil du auch vorher schon angesprochen hast, wie muss eine Filmförderung aussehen, ist da vielleicht auch Handlungsbedarf, dass man das eher so Ansätze auch überregional halt vielleicht ausbreiten kann?
Naja, also der Föderalismus an sich ist erstmal eine Realität. Werden wir als Filmbranche auch nicht abschaffen. Das heißt, es wird weiterhin so sein, dass wir als Land föderal organisiert sind. Und wir als Filmförderung sollten gut daran tun, dieses System zu umarmen und das Beste draus zu machen und die Chancen zu nutzen, die uns das bietet, glaube ich. Unterm Strich ist Deutschland ja eins der Länder, das am meisten Filmfördermittel in die Hand nimmt, um zu finanzieren. Und das ist ein Stück weit natürlich auch ein Ergebnis des Föderalismus und des Wettbewerbs, der zwischen Regionen, zwischen Bundesländern besteht. In vielen verschiedenen Bereichen, auch im Film, gibt es den. Und der führt auch dazu, dass einigermaßen viel Geld in die Hand genommen wird, um Filme zu fördern. So, erster Punkt. Die Mittel, die wir verwenden, sind ja Steuermittel, die nicht aus dem Bund kommen, sondern die in Hamburg und in Schleswig-Holstein aufgebracht werden. So, und glaube, es ist erstmal ein fairer Wunsch der SteuerzahlerInnen, zu sagen, die Steuermittel, die wir hier erwirtschaften, die möchten wir hier auch in irgendeiner Form wiedersehen. Die müssen hier bei uns vor Ort in der Region, aus der sie kommen, auch Resonanz erzeugen. Nicht, das ist ja bei vielen Sachen so. Also die Steuermittel, die hier entstehen, gehen ja auch in Straßenbau, in Krankenhäuser, also in viele öffentliche Bereiche, in Bildung etc. Und so wie erstmal niemand davon ausgehen würde, dass Hamburg in Bayern Schulen baut oder Hamburg in Baden-Württemberg Straßen baut, ist erstmal die Grundannahme auch nicht unbedingt die, dass wir mit der mit Mitteln der Hamburger Filmförderung oder schleswig-holsteinischen Fördermitteln in anderen Ländern Filme finanzieren würden. So, das heißt, wir müssen, wenn wir trotzdem wollen, dass natürlich, und diesen Wunsch haben wir natürlich, wir uns als ein kommunizierendes System verstehen im föderalen System, dann die besten Nutzungsmöglichkeiten finden, wie wir die Ressourcen, die aus den einzelnen Ländern kommen, gut kombinieren und zusammenbringen. So, ein Stück weit hat das was damit zu tun, wie wir auf Förderebene miteinander arbeiten. Ein Stück weit hat es aber auch mit den Projekten zu tun. Und es gibt in der Tat Projekte, die eignen sich besser für regionale Förderanträge als andere. In der Tat ist ein Projekt aus Rheinland-Pfalz, weil es dort spielt und gedreht wird von einer Regisseurin aus Rheinland-Pfalz, möglicherweise mit einem Förderantrag bei uns nicht gut aufgehoben. Das ist etwas klar. Und an der Stelle würden, glaube ich, alle zustimmen. Da gibt es natürlich Zwischenwelten und die immer wieder miteinander auszubalancieren, ist eben auch Teil der Aufgabe der Filmförderlandschaft und der Branche. So. Mhm. Das ist auch ein laufender Prozess. Auch da sind wir ja durchaus im Gespräch zwischen den Länderförderungen darüber zu sprechen, wie wir uns besser harmonisieren können, wie wir in den Kriterien, die wir ansetzen, in den Schwellenwerten etc. Erstmal Gleichstand herstellen können, weil in der Tat ist es so, dass bestimmte Aufstellungen, die wir haben, nicht mehr zeitgemäß sind und auch aus einer Zeit kommen, in der Abstimmung vielleicht auch ein bisschen komplizierter war, muss man auch sagen. Wir leben ja in einer Welt, die mittlerweile auch aufgrund der technischen Möglichkeiten, die wir haben, eigentlich ganz gut abstimmbar wäre. Man muss sich nur einmal auf Stand bringen dabei. Das hört sich jetzt trivial an, ist nicht ganz trivial, aber daran arbeiten wir und das ist uns auch ein Anliegen. Da sind wir gerade aus Hamburg heraus auch sehr aktiv dabei, diese Prozesse zu unterstützen.
Und ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich. Und gut, dass du es nochmal so ansprichst, weil manchmal hat man das Gefühl, die einen machen das, die anderen machen das, aber irgendwie fehlt dann die Abstimmung. Genau das, was du gerade ansprichst, wo man sagt, okay, wieso übernimmt man das nicht, eine tolle Idee aus der Region, einfach für eine andere Region, um das halt, klar, ist es natürlich nicht immer, alle Regionen sind gleich, ne, und ist es auch nicht direkt übertragbar, das muss man auch ganz klar sagen, das ist mir auch bewusst, aber manchmal wünscht man sich bei so globaleren Themen oder eben nationaleren Themen, dass man da einfach das übergreifend halt übernehmen kann. Aber wie gesagt, wir kommen später zu den Programmen. Da wäre aber die Frage, was kann ich denn bei der Filmförderung, bei der Moin Filmförderung alles fördern lassen?
Also ja, Moin Filmförderung bietet Förderung an im Bereich Development, und zwar sowohl was die Drehbuchentwicklung angeht, als auch die Projektentwicklung im Bereich Produktion und im Bereich Verleih. Das sowohl bei Spielfilmen, bei Dokumentarfilmen, bei Animationsfilmen und bei High-End-Serien. Wir bieten weiterhin an Förderung im Bereich Kurzfilm. Und wir bieten weiterhin an Förderung im Bereich innovative Medien, immersive Medien. Auch da gibt es verschiedene Abstufungen, Produktionsförderung. Bei den immersiven Medien gibt es dann noch die Prototypenförderung und Produktionsförderung. Und darüber hinaus bieten wir verschiedene kleinere Fördermaßnahmen an, zum Beispiel im Bereich Weiterbildung. Die stehen überwiegend den Filmschaffenden bei uns aus der Region offen. Aber ein ganz wichtiges Tool, um zu vernetzen. Wir können Standortmaßnahmen unterstützen, wenn es bestimmte strukturelle Maßnahmen gibt, die wichtig sind für unseren Standort. Dann haben wir da eine Fördermöglichkeit, bezieht sich zum Beispiel auf Unternehmensansiedlungen oder auf die Unterstützung von Einzelinitiativen, die langfristig für die Entwicklung des Standorts wichtig sein können. Wir können im Bereich Kino fördern. Wir haben Kino-Investitionsförderung, die oft die Mittel aus dem Bund kompensiert oder ergänzt, muss man sagen. Und wir haben Kino-Innovationsförderungsmaßnahmen im Förderportfolio. So, da würde ich jetzt mal einen Punkt setzen. Also du merkst, es gibt ein ganz breites Förderportfolio, das wir anbieten können, das am Ende des Tages immer darauf zielt, wie können wir auf Projektebene überwiegend unterstützen. Der Großteil unserer Fördermittel ist auf die Projektebene abgestellt, nur ein ganz kleiner Teil, zum Beispiel die Kino-Investitionsförderung, geht dann eher auf Einrichtungen von Kinos, auf von konkreten Häusern.
Und wie oft kann man einreichen bei euch? Also habt ihr einmalig oder zweimalig eine Deadline oder wie oft kann man bei euch? Oder ist es unterschiedlich von Förderung zu Förderung?
Unterscheidet sich geringfügig in den einzelnen Förderkategorien. Also wir haben grundsätzlich 4 Sitzungen pro Jahr, wenn es um Spielfilm, Dokumentarfilm, Animation und Serie geht, in 2 Gremien. Ein Gremium, das heißt Director's Cut, das beschäftigt sich mit Projekten, die Budgets unter 2,5 Millionen Euro haben. Und es gibt ein Gremium, das heißt High End, das beschäftigt sich mit Projekten, die demnach Budgets über 2,5 Millionen Euro haben. Zu diesen Gremien kann man 4-mal pro Jahr einreichen für dann Projektentwicklungsförderung und Produktionsförderung und Verleihförderung. Abgespaltet ist die Drehbuchförderung, die neu strukturiert wurde im Nest. Sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Und dann gibt es eben noch die Kurzfilmförderung und die innovativen Projekte, die aktuell 4 Einreichtermine pro Jahr haben.
Mhm. Ja? Und egal, ob ich Talentfilmmacher bin oder ob ich jetzt schon mehrere Filme hinter mir habe als Produktionsfirma oder als Filmschaffender oder als Regisseur selber oder Regisseurin, landen alle im selben Topf, solange es unter diese 2,5 Millionen ist und werden dann halt von den Gremien begutachtet. Oder gibt es denn extra für den Nachwuchs nochmal ein extra Art Gremium, was sich darum kümmert?
Neben unseren regulären Förderschemen noch ein Talentprogramm dann in dem Wording. Das gibt es zusammen mit der Nordmedia und mit dem NDR betreiben, das heißt Nordlichter. Das ist das Programm für Talentfilme bei uns im Norden.
Mhm.
Da sind wir in der Lage, 3 Projekte pro Jahr mit jeweils 1 Million Euro auszustatten. Das ist sozusagen nochmal ein Spezialtopf, der sich nur mit Talentfilmen beschäftigt. Ansonsten kommen Nachwuchsprojekte, Talentprojekte bei uns in die regulären Gremien. Das wird in aller Regel, sind das dann die Projekte, die in den Director's Cup gehen und dort durch den Blick des Gremiums, glaube ich, auch sehr fachkundig und sachkundig beurteilt werden können.
Und wie sind die denn ausgestattet? Das heißt, woher kommen die Leute, die in den Gremien sitzen? Du hattest vorher kurz gesagt, es sind aus der Branche. Was heißt das? Bei manchen Filmförderungen zum Beispiel müssen noch Leute aus der Politik drin sitzen zum Beispiel. Bei manchen Filmförderungen müssen noch Leute aus der Kirche drin sitzen. Also wie sieht es denn bei euch aus?
Ja, darin unterscheiden sich dann auch die Förderungen zum Teil nicht. Das ist schon ganz interessant, wie die einzelnen Häuser da agieren. Bei uns ist es so, wir haben Branchengremien. Vielleicht nochmal zum Grundprinzip von Förderung und was die Gremien da eigentlich machen. Am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass wir sagen, es wird ein guter Film oder es wird ein schlechter Film oder das wird funktionieren, wird nicht funktionieren, sondern wir bewegen uns im Raum der Potenzialeinschätzung. Also wir tauschen uns darüber aus, hat dieses Projekt das Potenzial, erfolgreich zu sein. Und zwar in dem Rahmen, den es sich selber steckt. Also hat das Projekt in sich die Antragstellen und haben die Verständnis davon, wo läge sozusagen ein Best Case für dieses Projekt, wenn es gut performt. Und trauen wir dem Projekt, so wie es aufgestellt ist, wie wir es hier vorliegen haben, zu diesem Best Case zu erreichen. Das ist sozusagen, dafür sind die Gremien sehr wichtig, weil das natürlich qualitative Fragen sind. Und um qualitative Fragen zu klären, sind Gremien sehr hilfreich und sehr, sehr nützlich. Daneben gibt es aber auch Fragen zu klären, die gar nicht so qualitativ sind, die aber trotzdem wichtig sind für uns in der Beurteilung der Projekte. Die Frage, inwieweit zahlt dieses Projekt auf die Entwicklung der kreativen Landschaft bei uns in der Region ein? Also wie viele Heads of Departments sind da eigentlich am Start? Was ist der Regionaleffekt? Das bleibt ein wichtiges Thema für uns. Die Frage, was lösen diese Projekte hier bei uns am Standort aus? Das ist ein wichtiges Thema für uns und auch die Frage, wie sichtbar wird unser Standort vor der Kamera. Auch das ist ein wichtiges Thema für uns. Und aus der Gesamtheit dieser Betrachtungen ergibt sich ein Bild und wird dann auch die Konkurrenzlage in den jeweiligen Sitzungen beurteilt durch die Gremien. Wir sind da sehr transparent in den Zusammensetzungen unserer Gremien. Die sind auf der Website veröffentlicht mit Bild und Namen und allem drum und dran. Also da kann sich auch jeder und jede schlau machen, wer bei uns drin sitzt. Mir war wichtig, bei der Neustrukturierung unserer Gremien dem Prinzip nachzugehen, die richtigen Projekte sollen aufs richtige Gremium treffen. Das heißt, wir haben im Gremium Director's Cut, dort wo Talentfilme auftreffen, aber auch Independent-Filme, Dokumentarfilme auftreffen, auch eine Besetzung, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Das sind dann ProduzentInnen, VerleiherInnen, RegisseurInnen, einem Weltvertrieb. Also alles Leute, die selbst in der Praxis sind und die auch, und das ist eben ganz wichtig, bei Branchengremien, ja immer, wie wir alle, davon getrieben, von Begeisterung getrieben sind. Nicht? Also ich erlebe sehr oft in unseren Gremiendiskussionen, dass die Entscheidungen aus einer Begeisterung und einer sehr starken Überzeugung für Projekte fallen. Das schafft man leichter, wenn die Gremien aus der Branche heraus besetzt sind, anders als wenn sie eher aus der politisch-administrativen Sphäre besetzt sind. So, und das, dieses Prinzip zieht sich durch alle Gremien, die wir haben. Das trifft man dann beim High-End-Gremium wieder. Da sitzen entsprechend Leute, die sich mit Projekten über 2,5 Millionen Euro Budgetgrößen öfter beschäftigen und besser auskennen, die eher mit dem Marketing zu tun haben von Projekten. Wir unterstellen, dass bei größer budgetierten Projekten auch ein größeres Publikum angesprochen werden sollte. Dementsprechend muss man dann einen anderen Weg in Kinos finden, muss man andere Vermarktungsstrategien kennen und auch das bildet sich dann in den Kompetenzen der Gremien ab, aber auch dramaturgische Ansätze, die anders sind bei eher Mainstream-orientierten Filmen. Nicht? Auch das muss man abbilden in der Besetzung der Gremien. Entsprechend die Kompetenz im Kurzfilmgremium und im innovativen Gremium. Nicht? Insofern werden wir diesem Prinzip, die richtigen Projekte müssen auf das richtige Gremium treffen, werden wir damit, glaube ich, sehr gut gerecht.
Mhm. Und die Gremien werden wie oft ausgetauscht? Also alle 2 Jahre gibt es oder
wie sieht's aus? Laufzeiten von 3 Jahren.
3 Jahre.
Müssen dann ausgetauscht werden. Es gibt die Möglichkeit auf eine einmalige Verlängerung von Gremiumsmitgliedern. Die findet manchmal statt, manchmal auch nicht, aber so sind erstmal die Regularien. Bin als Geschäftsführer der Förderung auch Teil des Gremiums. Gremien sind immer mit gradzahlig besetzt. Also wir haben in den großen Gremien immer 6 Mitglieder. Das heißt, wenn es dort Pattsituationen gibt, dann habe ich als Geschäftsführer der Förderung dort eine 2. Stimme und kann die nutzen, wenn ich sie nutzen möchte und einsetzen möchte. Das sind dann in der Regel auch immer Entscheidungen, die sehr stark mit regionalstrategischen Überlegungen zu tun haben. Sind da Filmschaffende, also wenn die Projekte auf der Kippe stehen, ist es wichtig, dass die Projekte stattfinden für uns aus der Region. Sind es Filmschaffende, die diesen Push brauchen? Sind es ProduzentInnen, die diesen Push brauchen? Und so weiter. Die Fragen spielen dann meistens eine starke.
Ja, das ist spannend. Das heißt, bei euch ist es so, dass du sitzt jetzt nicht unbedingt fest mit drin, sondern eher dann, wenn diese Fragen aufkommen. Weil ich frage gerade, weil das ist ja auch unterschiedlich. Bei manchen Förderungen ist es so, dass die Gremienleiter in gewisser Weise und meistens dann die GeschäftsführerInnen, die dann halt mit drin sitzen und schon auch eine eigene Rolle spielen.
Doch, das ist bei uns auch so. Ich sitze auch fest mit im Gremium und habe auch eine sehr klare Meinung zu Projekten.
Okay.
Mhm. Kann aber auch überstimmt werden, was selten aber dann hin und wieder doch mal vorkommt. So ist die Natur von Gremiumsentscheidungen. Nicht? Insofern ist es aber eben kein Intendantenprinzip, in dem ich als Leitung der Förderung auch allein entscheide, was gefördert wird. So ist es nicht. Das heißt, die Gremien haben bei uns sind ja souverän, wenn man so möchte.
Ja. Dementsprechend bist du manchmal auch unzufrieden mit dem, was rausgekommen ist.
Also sehr selten.
Ja, okay. Nee, genau, weil das ist ja eigentlich auch das Schöne an so einem Gremium, ne? Dass du halt eben verschiedene Gedanken, verschiedene Ansätze hast, die dann zusammenkommen und da eben, es kann auch genauso gut sein, dass man sagt, hey, das ist jetzt nicht 100% mein Film oder meine Thematik oder was auch immer, aber hey, du wurdest überstimmt oder diese Personen fanden das gut oder spannend oder das muss erzählt werden. Dementsprechend kommen manchmal vielleicht auch Geschichten ans Licht, die vielleicht so, wenn man jetzt in den Dann-Prinzip nimmt, zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht den Platz finden würde. Ne?
Also es ist natürlich bei Abstimmungsprozessen immer so, dass man sich, wenn es hart auf hart kommt, geschlagen geben muss. Nehme die Gremiumsdiskussion jetzt aber nicht unbedingt als Kampfabstimmung wahr, sondern eher als einen Konsensprozess oder einen Verständigungsprozess wahr. Also es geht eher um den Dialog, der da entsteht und auch das Einholen von verschiedenen Hintergründen, die wir ja in diesen Gremien zusammenbringen. Und das ist ein extrem inspirierender und spannender Prozess für mich. Ich mache das sehr gerne und genieße das sehr, immer wieder zu sehen, wie unterschiedlich auf Projekte geschaut werden kann und mit welchen sehr guten und sehr starken Argumente dann oft auch aus einzelnen Stimmen sich für Projekte stark machen können und auch Gespräche nochmal drehen können für Projekte. Und auch gegen Projekte, muss man sagen, sowohl es auch, nicht? Also das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen, so, auch so ist Gremienarbeit. Aber das macht mir persönlich sehr viel Spaß und ich glaube unseren Gremienmitgliedern auch.
Wenn man gescheitert ist jetzt ein hartes Wort, wenn das Projekt, was man eingereicht hat, nicht genommen wurde, nehmen wir es so, und man dann halt die Absage bekommt, ist die Absage begründet und dann hat man die Möglichkeit nochmal einzureichen irgendwann, oder wie sieht es da aus?
Also wenn Projekte bei uns nicht gefördert werden, dann heißt es erstmal schlicht und ergreifend, dass sie sich nicht durchsetzen konnten gegen andere Projekte, die auch eingereicht waren. Das ist natürlich für die Antragstellenden oft nicht ganz einfach einzuordnen, weil sie die Projektlage nicht kennen. Und selbst wenn sie kennen würden, wäre es, glaube ich, trotzdem immer ein Schlag ins Kontor, wenn man nicht gefördert wird. Das ist uns sehr bewusst. Wir kennen das und wissen, glaube ich, einigermaßen gut damit umzugehen. Also das heißt, wir sind in der Lage, Absagen zu übermitteln und auch einen Kontext mitzugeben. Wir wissen, dass Projekte oft mit wahnsinnig viel persönlichem Engagement entstehen und eingebracht werden und über eine elendlange Zeit mit extrem hohem Aufwand entwickelt wurden. Deswegen ist eine Absage in dem Moment, in dem man sie bekommt, immer schmerzhaft und immer enttäuschend und immer schwierig zu bearbeiten. Und vielleicht sind die inhaltlichen Argumente, die wir mitliefern in diesen ersten Absagegesprächen, vielleicht sind wir noch nicht immer aufnahmebereit und aufnahmefähig dafür, die sofort einzuordnen zu hören. Deswegen stehen wir auch gerne für ein zweites Gespräch nochmal zur Verfügung. Manchmal hilfreich, manchmal braucht man es auch nicht. Manchmal sind die Absagegründe auch sehr klar und dann sagt man, war ganz klar, dass ihr mit diesem Projekt aus Uelzen hier bei uns leider nicht überzeugen konntet. Dann muss man, glaube ich, auch nicht nochmal drüber reden. Und bei anderen Projekten ist es dann doch inhaltlicher dann braucht es vielleicht nochmal eine zweite Gesprächsrunde. In aller Regel beraten wir immer darauf hin, dass wir sagen, komm mit den Projekten erst, wenn sie fertig sind, wenn sie soweit sind, dass sie auch für euch stimmen und entschieden werden können. Und wenn sie dann abgelehnt wurden, sind wir meist nicht offen für eine zweite Einreichung, weil wir davon ausgehen, dass die Projekte sich auch nicht mehr so stark ändern werden, dass es sich nochmal etwas dreht, weil die waren ja schon so weit, dass sie erst gekommen sind, als sie weitergegelt waren. So. Ausnahmen, die muss man dann sehr gut besprechen und auch verstehen. Und wir behalten uns vor, diese Ausnahmen dann einzuordnen, zu sagen, ja, da gehen wir mit. Und wir verstehen, dass es hier so einen großen Sprung in diesem Projekt gab, der vielleicht auch so nicht vorhersehbar war, aus Gründen, dass wir sagen, okay, da können wir nochmal mitgehen. Und wir legen das dem Gremium nochmal vor und lassen da nochmal eine zweite Entscheidung zu. Aber das ist offen gesagt selten, dass Projekte dann wirklich diese Sprünge machen und so anders werden, dass man sagt, es lohnt sich, hier nochmal eine zweite Entscheidung zu holen.
Also ich weil gerade wo du erzählst, überlege ich gerade, was besser wäre, also was in Anführungsstrichen besser wäre, weil ich auf der einen Seite denke ich ja, manchmal ist ja dann so, mit der Information im Gespräch kommen ja vielleicht Gedanken rein, die man da in der Vorarbeit, egal wie weit man das weit entwickelt hat, gar nicht hatte, und dann denkt man sich, ah, okay, so könnte das, man könnte das hier und da anpassen, ohne jetzt vielleicht die Essenz oder die Geschichte zu verändern, um das dann irgendwie nochmal besser einreichbar zu machen. Das wären ja vielleicht diese Sonderfälle, von denen du gesprochen hast. Ne? Und andersrum verstehe ich aber auch euren Ansatz zu sagen, naja, die entwickeln sich ja auch nicht so stark, weil genau das soll ja auch nicht passieren, dass du jetzt sagst, ja, weil jetzt die Filmförderung gesagt hat, das funktioniert da und da nicht, deswegen änderst du jetzt den Inhalt von der Geschichte oder die Essenz von der Geschichte. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, ne? Also
ich hielt das für heikel, wenn man auf Anmerkungen der Filmförderung hin Projekte inhaltlich ändert. Sehe ich nicht als unsere Rolle. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir in unseren Entscheidungen auch möglichst transparent sein wollen und auch transparent kommunizieren wollen. Gibt mal ein anderes Beispiel. Wir sind ja beim Nest, gehen wir grundsätzlich einen etwas anderen Förderweg, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber wir haben ein Feature beim Nest, das ja wesentlich stärker auf technisch aufgesetzt ist in der Abwicklung über eine Plattform, die extra dafür programmiert wurde und die auch mit dem Dashboard für die Antragstellenden und uns nochmal eine andere Kommunikationsmöglichkeit bietet, einen Austausch zwischen Förderung und Antragstellenden. Und da gibt es ein Feature, das ist die Kommentarfunktion. Das heißt, die Gremien, die dort entscheiden, können sowohl intern als auch extern kommunizieren. Die können für die Antragstellenden Kommentare aus ihren Entscheidungen direkt ungefiltert mitgeben.
Mhm.
Und das ist ein interessantes Feature, mit dem wir auch noch lernen, weil wir da, glaube ich, noch, und zwar lernen wir, und ich glaube, die Branche kann auch ein bisschen mitlernen dabei, weil es gar nicht so gekannt ist, dass man ungefiltertes Feedback aus Förderungen bekommt. Und wir erleben sehr unterschiedliche Rückmeldungen zu diesem Feature. Wir erleben, dass einerseits die Leute durchaus sehr dankbar sind dafür, dass sie diese Rückmeldung bekommen. Erleben aber auch, dass, obwohl in meiner Wahrnehmung das ein sehr wertschätzendes und objektives Feedback ist, es trotzdem sehr hart angegangen wird und sehr, auch was ist das für eine seltsame Einschätzung. Also, dass man sozusagen eine Rückmeldung im Moment der Ablehnung nicht sofort richtig einordnet oder annehmen kann, ist schon auch eine Realität, muss man sagen. Und wahrscheinlich wird man es nie ganz ausbalancieren können. Aber uns war erstmal wichtig, irgendwie nochmal einen anderen Dialogkanal einzurichten zwischen dem Entscheidungsprozess und dem Projekt. Und das ist auch wieder sehr spannend, gerade zu erleben, wie damit umgegangen wird, wie es von den Gremien genutzt wird. Auch die wollen natürlich das Gefühl haben, dass sie, wenn sie Kommentare geben, die auch so geben können, dass sie dann auch angenommen werden. Nicht? Und für uns als Förderung ja auch wichtig, dann nochmal zu verstehen, warum wurden Projekte da nicht gefördert, weil der Prozess dort relativ losgelöst ist von uns als Haus. Der passiert dezentral, nicht mehr in Sitzungen, sondern jedes Gremiumsmitglied entscheidet beim Nest nach eigener Wahrnehmung und in einer Beurteilung der Projekte. Nicht? Und deswegen ist für uns wichtig, da nochmal einen anderen Rückkanal zu haben. Aber das nur als kleiner Ausflug.
Sehr spannend, ja. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es halt beides gibt, weil, also nur die beiden Einschätzungen dann auch, weil man halt einfach, ja, manchmal, wenn dieser Filterkanal fehlt oder das Filtern fehlt, kann man natürlich, wie du schon vorher meintest, ist meistens sehr persönlich, ja, und das relativ schnell auch sehr persönlich nehmen. Aber vielleicht gehört es auch mit dazu, dass man halt das auch aufnimmt und dann mit anwendet.
Ja, ist natürlich auch ein Stück weit Teil der professionellen Entwicklung, muss man sagen. Also ich glaube, dass Filmschaffenden, Antragstellende, die jetzt schon etwas länger im Geschäft sind, auch gelernt haben, negatives Feedback oder Ablehnungen anders zu verarbeiten. Das sind nicht so, dass die abperlen, im Gegenteil, also die Kränkung zieht sich durch. Also das ist jedem Projekt aufs Neue, ist man immer wieder auch gekränkt und enttäuscht, wenn man abgelehnt wird. Und auch wenn man erfahren ist. Aber die professionelle Mechanik, mit der man damit umgeht, ändert sich, je länger man im Geschäft ist. Und man ist in der Lage, zu sagen, okay, fuck, abgelehnt worden, wieder und nach all dem und mit diesem Projekt, an das ich so glaube, trotzdem weiß ich, dass ich das jetzt erstmal einen Tag liegen lassen muss. Dann nochmal in den Austausch mit der Regie gehe und mir dann vielleicht nochmal die Argumente hole und so weiter und so fort. Also ein anderer Mechanismus für sich zu finden, wie man mit Ablehnung umgeht, ist auch Teil von der professionellen Entwicklung. Die ist in der Laufbahn natürlich noch nicht so da und deswegen erleben wir auch, dass da sozusagen die oft härtere Rückmeldungen kommen aus Talentbereich.
Wenn wir kurz den Blick nochmal zum Auswahlprozess werfen, wie viele Einreichungen kriegt ihr denn im Jahr ungefähr? Wir bleiben jetzt beim Bereich Spielfilm, ne? Beim Filmbereich. Ihr macht ja vier Abstimmungen ungefähr, dementsprechend vielleicht aufs Jahr. Kannst du so eine Zahl sagen oder hast du da?
Lass mich es mal überschlagen. Wir haben roundabout, also über beide Gremien hinweg in den Bereichen, also wir haben ja pro Sitzung dann immer Projektentwicklungsanträge, Produktionsanträge und Verleihanträge. So, lass es mal bommelig in beiden Gremien um die 70 bis 80 Anträge sein, also das mal vier, dann hast du eine ungefähre Anzahl.
Da kommt was zusammen.
Man muss dazu aber sagen, es schwankt sehr stark. Also da gibt es durchaus Spitzen und dann gibt es auch mal Sitzungen, die naja, also ehrlich gesagt, es gibt kaum noch Sitzungen, die schwächer sind, aber es gibt welche, die dann nochmal extrem stark sind. So muss man es sagen.
Ja, was
die Antragswelten angeht.
Also knapp so 320 im Jahr. Und dann die Frage, wie lange dauert denn halt von der Antragstellung, also ab dann, wenn ihr sagt, okay, Deadline, jetzt kann man nicht mehr einreichen, bis zur Entscheidung bei einem Antrag. Also vielleicht einen kurzen Blick in diesen Prozess. Also das heißt, ihr habt diese ganzen Einreichungen da und ihr müsst euch da durcharbeiten oder wollt euch da durcharbeiten.
Genau. Neben der Einteilung in diese beiden Gremienwelten, Director's Cut und High End, als unsere beiden zentralen Gremien, das sind schon die sozusagen auch in die meisten Projekte bearbeiten. Ne? Wie gesagt, Kurzfilm, Innovativ hat noch eine eigene Gremien. Neben dieser Einteilung in diese Gremien war ein wichtiges Grundprinzip der Gremienarbeit bei uns, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir das erreichen können, die schnellste Filmförderung in Deutschland sein, in unseren Entscheidungen, weil wir glauben, dass da ein hoher Wert drin liegt in der Entscheidungsgeschwindigkeit. Wichtig ist für die Branche, dass Entscheidungen schnell getroffen werden können. Und by the way, deswegen auch die Projekte eben gut und weit entwickelt sein müssen. Weil du davon ausgehen darfst, dass du schnell eine Entscheidung bei uns bekommst. Du musst nicht mit Projekten bei uns einreichen, die noch so halbgewalkt sind, weil du weißt, du kriegst die Entscheidung erst in x Monaten, sondern du darfst davon ausgehen, dass du bei uns eine Entscheidung in 4 bis maximal 6 Wochen bekommst. So, was heißt das? Wenn wir schnell entscheiden wollen, müssen wir die Entscheidungsgrundlage so gestalten, dass sie für uns überhaupt handhabbar ist. Das heißt, wir brauchen sehr schlanke Anträge. Es ist für uns wichtig, dass wir wirklich nur die absolut notwendigen Informationen bekommen, die essentiellen Informationen, die uns zu den richtigen Entscheidungen bringen. Wir haben also unsere Antragswelten ganz stark abgespeckt. Wir haben hausintern von dem sozusagen von der One-Page, vom One-Page-Antrag gesprochen. Das heißt, wir möchten pro Anlage, die es gibt, nicht mehr als eine Seite haben.
Okay.
Nicht mehr als eine Seite Regie-Statement, nicht mehr als eine Seite Produzenten-Statement, ein Deckblatt für eine Kalkulation, nicht mehr die ganze Kalkulation, ein Finanzierungsplan, kein Recoupment-Plan mehr, keine, also ganz viel, was man sozusagen an Ballast, wenn ich das mal so nennen darf, oder an Informationsvolumen in früheren Anträgen bei uns hatte, haben wir ganz bewusst reduziert, um eine sehr schlanke Antragsbearbeitung auch möglich zu machen bei uns und dann eben dazu zu kommen, dass wir so schnell in der Entscheidung sein können. Das führt dazu, dass man in den Anträgen sehr auf dem Punkt sein muss. Das heißt, alles, was uns in der Entscheidung wichtig ist, muss sich auf einer Seite abbilden lassen. Das ist eine Herausforderung in der Antragstellung, weil es oft einfacher ist, 3 Seiten zu fabrizieren, als eine Seite auf dem Punkt runterzuarbeiten. Und es führt dazu, dass wir in der Arbeit mit den Gremien sehr schnell agieren können müssen. Das heißt, wir versenden die Anträge ungefähr 2 Tage, nachdem sie bei uns angekommen sind. Wir können Nachreichungen, alles das, was man manchmal möglicherweise in der Vergangenheit noch so 2-3 Tage nach Deadline noch irgendwie hinkriegen konnte. Wir verschicken an die Gremien 2 Tage, nachdem die Anträge bei uns eingetroffen sind und können dann auch nicht mehr nachreichen, wollen es auch nicht tun. Wir wollen den Gremienmitgliedern dann nicht nochmal tröpfchenweise irgendwie einzelne Drehbuchneufassungen oder Finanzierungsplanänderungen oder sowas nachschicken. Das ist dann genau dadurch, dass wir gesagt haben, der höhere Wert, das höhere Gut ist die schnelle Entscheidung. Nicht? Dem ordnen sich andere Prinzipien dann unter und das heißt eben, die Anträge müssen schlank sein, wir können nicht mehr Nachreichungen berücksichtigen und so weiter, müssen einen sehr stringenten, sehr gut getakteten Prozess haben.
An welchen Stellen fliegen denn die meisten Projekte raus? Also ist es eher, also jetzt, ich meine schon ja bei der Stelle, schon bei diesem Weiterleiten, ne? Also wo man vielleicht irgendwie gar nicht weiter, gibt es da schon irgendwie, wo dann so, oder ist dann schon, eigentlich seid ihr da noch?
Ja, da fliegen gar nicht viele raus. Also das hat ja einen Vorlauf. Also es ist ja nicht so, dass die Projekte uns aus blauen Dunst sprechen, sondern es gibt ja Beratungsgespräche und unsere Antragsabteilung ist sehr gut darin, im Gespräch mit den Antragstellenden darüber zu sprechen, wo stehen die Projekte gerade, macht es Sinn jetzt einzureichen, macht es Sinn in die Höhe so einzureichen. Die schauen sich auch vorher schon mal Finanzierungspläne an und sagen, dass wir können vorhersehen, dass mit diesem Projektstand, diesem Finanzierungsplan, dieses Projekt bei uns jetzt hier zu früh liegt. Weil wir wissen, wie die Diskussionen in den Gremien aussehen. Wir kennen auch die Konkurrenzlage in etwa und wir wissen, dass dieses Projekt in diesem Zustand, wie es uns dann erreichen würde, sehr wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Und natürlich können wir niemanden daran hindern, einzureichen. Das heißt, die Projekte, wenn Antragstellende darauf bestehen und sagen, ja, nee, ich muss es aber jetzt einreichen. Oft sind es dann Gründe, die heißen, ja, Cast ist sonst weg oder Finanzierungskaskade lässt sich anders nicht darstellen, weil wieder andere Finanzierungsentscheidungen darauf aufbauen und wir im Sommer XY drehen müssen, weil dann die Schulferien sind für die Kinderdrehs etc. Ich verstehe das alles. Trotzdem würde ich empfehlen, unserem Antragsteam da sehr gut zuzuhören, in deren Einschätzung dazu, welche Chancen Projekte haben und wann es eventuell nicht sinnvoll ist, bei uns einzureichen.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Du hast gerade auch diese Finanzierungskaskade angesprochen und Equipmentplan hast du auch kurz angesprochen. Da hätte ich nochmal eine kurze Zwischenfrage zum Thema bedingt zurückzahlbar etc. pp. Wie ist das denn bei euch? Also Nummer eins, kann man mit dieser 1 Million zum Beispiel für Nordlichter, kann man da direkt den ganzen Film damit fördern oder ist es immer nur eine Teilförderung? Das wäre die erste Frage. Und danach, wie sieht es mit der Rückzahlung aus? Also ist es bedingt rückzahlbare Förderung oder ja?
Ja, ist es. Also wir vergeben unsere Fördermittel mit ganz wenigen Ausnahmen immer als erfolgsbedingt rückzahlbare Darlehen. Mhm. Das heißt zweierlei. Erstens heißt es, dass nachdem die Projekte abgeschlossen sind, wir uns noch nicht aus den Augen verlieren, Filmförderung und Antragstellende, sondern immer wieder in Kontakt sind, nämlich alle halbe Jahre und darüber sprechen, ob Erlöse erzielt wurden bei diesem Projekt. Das heißt, es ist im Klartext, es gibt eine Reporting-Pflicht dazu, welche Erlöse erzielt wurden. Die ist recht einfach umzusetzen. Wir haben auch da was Schönes gebaut und eine eigene Plattform entwickelt, in der die Erlösberichterstattung sehr, sehr easy abgewickelt werden kann. Wenn keine Erlöse erzielt wurden, gibt es einen Mausklick und dann wissen wir, dass keine Erlöse erzielt wurden. Das war's. Und wenn der bessere Fall eintritt und Erlöse erzielt wurden, dann kann man die da sehr einfach ablegen. Und wenn es dazu kommen sollte, der seltene Fall eintritt, dass wir als Förderung in Rückzahlungsbereiche kommen, dann ist es ja so, dass wir diese Gelder für die Antragstellenden reservieren und als Referenzmittel zurücklegen und die dann für neue Projekte abgerufen werden können.
Ja, okay. Mhm. Okay. Und zu der Kaskade, also es ist ja oft so, dass man ja eben eine Finanzierung, also meistens nicht nur an einem Ort macht, sondern eben mit euch, dann noch vielleicht mit einer anderen Filmförderung in einem anderen Ort. Kann man denn ein ganzes Projekt über euch fördern lassen oder muss man immer Drittmittel, Zweitmittel etc. dazu holen?
Passiert so gut wie nie. Hm. Und zwar wirklich so gut wie nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten 5 Jahren ein Projekt hatten, was wir zu 100% finanziert hätten. Das hängt schlicht damit zusammen, dass Filme teuer sind und dass unser Etat extrem begrenzt ist und wir gar nicht in der Lage wären, Filme wirklich in Gänze zu finanzieren und gleichzeitig noch die anderen Finanzierungsbedarfe, die ja weiterlaufen würden, zu bedienen. Ich glaube, da kann man sich systemisch drüber unterhalten und man kann darüber sprechen, ob man möchte, dass wir als Filmförderung pro Jahr nur noch 5 oder 10 Projekte fördern.
Mhm.
Ob, wenn man die voll finanziert, also das wäre dann schon eine hohe Zahl. Oder ob wir eher in Teilfinanzierung und dann sozusagen in Finanzierung reingehen, wenn es für uns als Regionalförderung eben sinnvoll und richtig erscheint, da zu unterstützen.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs, deswegen wäre erstmal meine Frage an dich Nummer 1. Was wären denn Tipps oder Tricks für dich, für Filmschaffende, wenn die bei euch einreichen? Du hast ja schon ein bisschen was in dem Gespräch genannt. Worauf sollte ich achten? Und das merkst du ja vielleicht auch bei den Einreichungen, wo vielleicht öfter mal irgendwas, nochmal einen kleinen Schubs gebraucht hätte, um nochmal die letzten Entscheidungen in die richtige Richtung zu lenken. In die positive Richtung. Richtig gibt's da nicht, aber in die positive Richtung zu lenken.
Also was ich nochmal herausheben würde, ist, dass wir Fachgremien haben und die wirklich begeistert werden möchten. Und die lassen sich in der Regel nicht von etwas begeistern, was sie schon kennen, sondern man ist oft dann begeistert, wenn einen Dinge erreichen, die man so noch nicht gesehen hat und höchst originell oder höchst abseitig oder seltsam spannend, wie auch immer, also welcher Superlativ uns jetzt gerade einfällt, sind. Also die Suche nach Originalität und nach den besonderen Stimmen, die und die Sehnsucht danach, die ist bei den Gremien sehr hoch und wird oft enttäuscht. So, und ansonsten ist, muss man sagen, natürlich das, was wir anbieten als Regionalförderung, immer ein Angebot. Das heißt, hilfreich ist immer, wenn sich Projekte bei Regionalförderungen in der Logik der Förderung interessant machen. Das heißt, die Brechstange, weil ich noch Geld brauche, also jeder versteht, dass Projekte Geld brauchen, aber zu sagen, dieses Projekt muss jetzt irgendwie, braucht doch irgendwie Geld und muss deswegen jetzt noch von Hamburg zum Beispiel oder von einer Förderung X unterstützt werden, diesen Gedanken nicht auch aus dem Blick der Förderung heraus nochmal zu überprüfen, zu sagen, ist es denn wirklich so, wie es hier jetzt aufgestellt ist, auch ein richtig spannendes Angebot für die Förderung.
Mhm.
Das ist eine Unterlassung und da würde ich dringend dazu raten, das ist sozusagen da nochmal die Perspektive zu wechseln und auch nochmal zu schauen, ist das so, wie es jetzt vorliegt, für die Regionalförderung auch ein spannendes Angebot? Dann, wie wir alle wissen, dass Finanzierungspläne ja immer eine Zusammensetzung von einzelnen Finanzierungsparteien sind, die jeweils bestimmte Agenten und Wünsche an ihre Finanzierung haben.
Mhm.
Von daher hat einen völlig anderen Wunsch an dem Projekt als eine Regionalförderung und die Kunst des Produzierens ist eine kompositorische Leistung, nämlich Finanzierungspartner zu komponieren, die deren Agenten und deren Wünsche an einem Projekt möglichst gut zusammenpassen und möglichst organisch mit dem Inhalt zusammenpassen. Je sperriger es wird, desto frustrierender und komplizierter wird es oft auch. Und wenn der Wunsch an die Filmförderung sich zu sperrig ist, dann wird es in der Regel auch nicht funktionieren und das Projekt sich deutlich durchsetzen. Und wenn man das vorher schon klären kann, besprechen kann, mit uns gut zuhören kann, weil ich glaube wirklich, dass wir immer im Sinne der Projekte beraten und auch immer sehr zugewandt beraten. Je mehr man da schon an Schwingung mitnimmt, desto besser wird dann das Fördererlebnis.
Dann hätte ich die letzte Frage nochmal. Wir hatten ja kurz nochmal über zum Beispiel das NEST-Programm gesprochen. Das heißt, du hast es kurz angedeutet, das heißt, das ist ein Programm für Drehbuch, richtig, hauptsächlich, also für die Drehbuchentwicklung, das ihr anbietet. Gibt es noch weitere Programme, die ihr anbietet für den Film, wo ihr vielleicht euch nochmal als Filmförderung selber so ein bisschen aber anders seid als andere Filmförderungen?
Also sicherlich ist das NEST eins der herausragendsten. Das kann man auch ein bisschen hervorheben, weil es wirklich mit der bisher gekannten Förderlogik bricht. Einen eigenen Weg geht darin zu schauen, wie schaffen wir es, an welchem Punkt als Förderung Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die dem Entwicklungsprozess gerecht werden und auch die Komplexität und die jeweils anderen Notwendigkeiten, die ein Projekt hat, irgendwie zu berücksichtigen. Das machen wir zum einen, indem wir sagen, wir bieten ganz früh, wir gehen wesentlich früher als sonst, als bisher, in den Fördergedanken. Wir bieten mit dem Space auf einer Ideenebene über eine super spannende Methodik, die wir zusammen mit Le Groupe West entwickelt haben, die Denkräume nochmal richtig zu weiten und alle Potenziale auszuschöpfen und auch nicht nur für sein eigenes Projekt da zu sein, sondern auch für andere da zu sein und einen Community-Gedanken mit ins Arbeiten zu bringen und denen auch strukturell zu unterstützen, ganz bewusst aus der Förderung heraus zu sagen, wir möchten, dass sich hier ein kreativer Raum entwickelt, der davon lebt, dass man teilt und dass man sich gegenseitig verstärkt und besser macht. So, und das ist ein sehr starkes Erlebnis. Das erleben wir regelmäßig in den Spaces, dass es viel mit den Projekten macht und auch viel mit den Kreativen macht und auch die Weiterarbeit an den Projekten beeinflusst. So, und dann als zweiten Punkt zu schauen, okay, wie gehen wir mit der Ressource Geld um? Am Ende des Tages kostet es Geld, Filme zu entwickeln. Und wir haben hier gesagt, wir gehen höher rein, wir nehmen mehr Geld in die Hand, möchten aber auch gleichzeitig eine verbindlichere Beziehung aufbauen zum Prozess. Wir haben in der Vergangenheit oft wahrgenommen aus Sicht der Förderung, dass die Drehbuchentwicklungsprozesse sich zu amorph bewegen und zu amorph verhalten, wie oft selber, also nie wieder von Projekten hören, nicht wissen, wo sie stehen, auch sehen, dass wir nur über die Finanzierung der Drehbuchhonorare zu kurz greifen in den Entwicklungsprozessen und ganz wesentliche Teile von Entwicklungsprozessen damit nicht abgedeckt werden können. Beratungsleistung, Präsentation, Recherche und so weiter, nicht? Und die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Projekte besser abdecken zu können und auch verbindlicher miteinander zu agieren. Das bietet die Toolbox, die wir eingerichtet haben, die dann nachgeschaltet nach den Spaces eingerichtet wurde. Insofern gehen wir da beim NEST wirklich andere Wege im Nachdenken über Förderung. Das werden wir in der Zukunft sicherlich auch bei anderen Projekten noch tun und müssen gut abwägen dabei, denn wir sind ja immer Teil dieses Systems. Hier schließt sich der Kreis und der Bogen zum Anfang des Gesprächs. Wenn wir harmonisieren wollen und möglichst gut mit den anderen Förderungen klicken, dann können wir jetzt nicht jedes Förderschema komplett neu erfinden und komplett neu für uns denken, sondern müssen wir schon schauen, dass wir irgendwie gut im Konzert der Gesamtförderlandschaft arbeiten und uns im besten Fall dafür einsetzen, dass die gesamte Förderlandschaft sich gut weiterentwickelt. Und sobald wir autark Kerr sind, vielleicht kleinere Förderansätze nochmal uns genauer unter die Lupe nehmen, dann sind wir in der Lage, anders zu agieren. Und dann kann es schon sein, dass in der Zukunft nochmal ein, zwei Förderprogramme kommen, die nochmal ein bisschen andere Akzente setzen. Und die sind in Arbeit, aber das dauert auch einen Moment. Da ist jetzt auch zu früh, drüber zu sprechen.
Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und für die ausführlichen Ausführungen und diesen Einblick, den wir bekommen haben in eure Arbeit. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, dann muss ich wahrscheinlich jetzt doch nach Hamburg ziehen.
Du bist ja nicht, was dagegen spricht. Kannst nur empfehlen.
Nee, und deswegen, wie gesagt, vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an die Zuhörenden, dass sie sich Zeit genommen haben. Wie gesagt, es ist eine Reihe. Dementsprechend gibt es hier die Gespräche mit anderen Förderanstalten auch bei uns direkt im Podcast zu hören. Dafür könnt ihr einfach auf die Webseite gehen, www.indiefilmtalk.de und dort die Suche nutzen. Und dann findet ihr auch die weiteren Gespräche dazu. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Gedanken habt, die ihr noch teilen wollt, gerne die Kanäle wie Instagram nutzen oder eben die E-Mails nutzen, uns eine E-Mail schicken. Und dann können wir das auch natürlich noch weiterleiten, falls das noch nötig ist. Genau, vielen Dank. Außer du hast noch was du sagen möchtest.
Danke dir herzlich für die Einladung und ja, alles Gute für euch, für den Podcast und bis bald.
Vielen Dank. Dann sage ich auch bis bald und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.